Ich lese ein Gebet von Hanna Hümmer. Gestalte uns, Herr. Herr Jesus, du weißt, wir möchten oft noch in uns selbst ruhen. Wir möchten selbst an unserer Persönlichkeit bauen. Wir sind so wenig bereit, unser Leben von dir durchdringen und gestalten zu lassen, uns von deinem Licht durchfluten zu lassen. Deine Liebe aber will unser Leben gestalten, dass es Ewigkeit habe, weil es ja aus der Ewigkeit kommt. Vergib uns unsere Torheit, schenke uns die tiefe Begegnung mit dir, mit deinem Licht, mit deiner Liebe. Amen. Ich lese aus 5. Mose 6, die Verse 4 bis 9. Hört ihr Israeliten, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit eurer ganzen Kraft lieben. Bewahrt die Gebote, die ich euch heute gebe, in eurem Herzen. Schärft sie euren Kindern ein. Sprecht über sie, wenn ihr zu Hause oder unterwegs seid, wenn ihr euch hinlegt oder wenn ihr aufsteht. Bindet sie zur Erinnerung um eure Hand und tragt sie an eurer Stirn. Schreibt sie auf die Pfosten eurer Haustüre und auf eure Tore.
Der Predigttext, über den ich heute einige Gedanken entfalten möchte, steht in der Bibel im Markus-Evangelium, Kapitel 12, ab Vers 28. Überschrieben ist dieser Abschnitt mit einer Frage, die ein Schriftgelehrter Jesus stellt. Was ist das wichtigste Gebot, fragt er. Ich lese uns den Abschnitt dazu einmal vor. Und es trat zu ihm einer von den Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Und als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er Jesus: Welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus aber antwortete ihm: Das höchste Gebot ist das: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von all deinen Kräften. Das andere ist dies, fuhr Jesus fort: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu dem Meister: Du hast wahrhaftig recht geredet. Es ist nur einer, und es ist kein anderer außer ihm, und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt, mit all unseren Kräften, und den Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brand- und alle Schlachtopfer. Als Jesus aber sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. Welches ist das höchste Gebot von allen? Will der Schriftgelehrte von Jesus wissen. Es ist in diesem Fall eine echte Frage. Jesus werden ja auch viele Fangfragen gestellt. Aber diesmal ist es keine Fangfrage, kein Versuch, Jesus irgendwie aufs Glatteis zu führen. Der Schriftgelehrte hatte bereits mitbekommen, dass Jesus zuvor mit einer Gruppe Pharisäern und Sadduzäern gesprochen oder besser gesagt gestritten hatte. Da ging es um richtig komplizierte Fragen. Lest einmal die vorangegangenen Verse gerne später. Da geht es zum Beispiel um die Frage, ob man dem Kaiser also dem Repräsentanten der Besatzungsmacht, Steuern zahlen soll. Dann um die Frage, ob es eine Auferstehung gibt und wie man sich das vorstellen kann. Der Schriftgelehrte hatte aufmerksam zugehört und war von den Antworten Jesu beeindruckt. Daher fragt er ihn. Er möchte wirklich wissen, welche Antwort Jesus auf diese Frage nach dem höchsten Gebot stellt. Nach dem höchsten Gebot hat. Wer würde das nicht gerne wissen? Was ist das Wichtigste? Hätten wir darauf eine überzeugende Antwort, dann fiele uns die Orientierung in unserem Leben vielleicht manchmal leichter. Was ist das Wichtigste? Oder was ist jetzt das Wichtigste? Denken wir dabei an die ganz großen Dinge, die Erderwärmung zu stoppen, um den katastrophalen Klimawandel in letzter Minute vielleicht doch noch abzuwenden? Oder die eigene Familie, das eigene Umfeld zu schützen und zu bewahren, damit wenigstens das engste Umfeld, damit wir wenigstens für das engste Umfeld um uns herum das Wichtigste getan haben? Ist es wichtig, Hilfsbedürftige oder Flüchtlinge willkommen zu heißen weiterhin, ihnen mit Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft zu begegnen? Was ist das Wichtigste? Alles nicht so einfach, so empfinde ich es. Besonders an diesen Tagen, wo man täglich neue Schreckensmeldungen hört. Was antwortet Jesus? Seine Antwort lautet: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Verstand und mit all deiner Kraft. Was Jesus damals geantwortet und gesagt hat, ist ja ein wörtliches Zitat aus dem 5. Buch Mose. Heike hatte es eben vorgelesen. Es sind die Worte, mit denen das höchste jüdische Gebot anfängt. Ich frage mich, wie kann das überhaupt gelingen? Wie kann es gelingen? Und da es sicher Parallelen gibt in unseren menschlichen Beziehungen, möchte ich Sie einladen, mit mir einmal darüber nachzudenken, was heißt es eigentlich, jemanden von ganzem Herzen zu lieben? Nun gibt es darauf sicherlich viele Antworten. Und für jeden Einzelnen von uns sind die Punkte, die uns dazu einfallen, unterschiedlich wichtig. Für mich gelten möglicherweise andere Dinge wie für dich, Annette, oder für dich, Olga. Daher kann und möchte ich mich auf einige wenige konzentrieren, die mir und vielleicht auch euch in diesem Zusammenhang wichtig sind. Den ersten Punkt dazu habe ich überschrieben mit kennen, jemanden kennen. Habt ihr euch schon mal in jemanden verliebt, den ihr gar nicht persönlich kennt? Ich habe das früher oft getan. Früher hingen an meinen Wänden in meinem Zimmer Bilder ausgeschnitten aus der Bravo, lebensgroß, und ich habe sie abends angehimmelt. Blondie oder wie sie damals, ich komme nicht mehr auf den Namen. Sie hingen an meiner Wand, ich kannte sie nur durch das, was in der Bravo oder in den Zeitschriften dazu stand. Ich hatte nur von ihnen gehört und vielleicht von ihnen gelesen. Meine Frau, die liest gerne Bücher, bevorzugt Kriminalromane. Bevor das eine Buch zu Ende ist, liegt das neue schon da. Manchmal mache ich mir Gedanken, ob der Anteil geistlichen Dingen, die sie liest, in Ordnung ist mit dem, was an kriminellen Dingen aus den Büchern heraus hervorgeht. Ich selbst tue mich ja eher schwer, ein Buch zu lesen. Die Bücher, die ich mit Begeisterung in meinem Leben gelesen habe, kann man an diesen beiden Händen aufzählen. Und ich stelle mir vor, dass ich, bevor ich meine Frau persönlich kennengelernt hätte, von ihr in einem Buch gelesen hätte. In diesem Buch hätte wohl gestanden, dass sie besonders hübsch ist und dass sie ein bezauberndes Lächeln hat. Humorvoll ist sie, klug und geradlinig. Und dass man sich auf sie verlassen kann, wenn es drauf ankommt. Und auch sonst natürlich. Möglicherweise hätte mich beim Lesen dieses Buches all das schon so angesprochen, dass ich mich spontan in sie verliebt hätte. Aber wirklich kennen und wirklich lieben gelernt, habe ich sie erst, als ich sie persönlich kennengelernt habe. Und diese Liebe, ihr wisst es, ist seither gewachsen, weil wir im Laufe der Jahre uns immer näher gekommen sind. In den guten und besonders auch in den schwierigen und in den schlechten Zeiten, die es eben nun mal auch gibt. So stelle ich mir das auch vor, wenn es darum geht, Gott zu lieben. Ich kann das wohl erst tun, wenn ich die Chance hatte, ihn kennenzulernen. Und wenn ich aus dem Kennenlernen und aus den Erfahrungen heraus für mich persönlich annehme, dass Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha für meine Schulden, für mein Versagen gestorben ist. Und wenn ich daran glaube, dass er auferstanden ist, und dass er lebt und dass er da ist und dass er ein Interesse daran hat, dass mein Leben gelingt. In all den schwierigen Lebenssituationen, in denen wir und in denen ich mich sehr oft befinde. Wenn Sie sich persönlich, wenn Sie sich für sich persönlich feststellen, dass sie von Jesus Christus zwar gehört und gelesen haben, aber ihn noch nicht wirklich kennen, dann empfehle ich, machen Sie sich auf den Weg. Es kann das wichtigste und spannendste Projekt in eurem Leben sein. Nun ist es ja so, dass ihr, die ihr hier sitzt, alle Jesus schon kennt. Hier ist heute niemand, zu dem ich spreche, der ihn noch gar nicht kennt. Schade eigentlich. Ich wünsche mir immer, und deswegen habe ich immer solche Dinge auch in meinen Predigten, weil ich gerne die Leute ansprechen möchte und die Leute erreichen möchte, die ihn noch gar nicht kennen, für die es eben nicht selbstverständlich ist, dass wir uns sonntags zum Gottesdienst treffen. Ich erinnere in diesem Zusammenhang daran, dass wir vor einigen Jahren hier in der Gemeinde einen Alpha-Kurs angeboten haben. Das ist eine gute Gelegenheit, Gott näher kennenzulernen. Hier geht es genau um diese Fragen. Wer ist Jesus? Warum starb er? Was kann mir Gewissen im Glauben geben? Wie mache ich das Beste aus meinem Leben? Vielleicht sollten wir miteinander überlegen, ob wir wieder mal einen Alpha-Kurs oder Ähnliches anbieten hier in der Gemeinde. Viele Menschen sind zugezogen mittlerweile, die wir noch gar nicht einladen konnten dazu. Es gibt viele Möglichkeiten, Gott kennenzulernen. Und ein bisschen, ja, da wir wissen, wie wertvoll das ist, sollte es auch uns sein, dass andere das mitbekommen. Gott kennenzulernen ist Voraussetzung, ihn zu lieben. Was ist darüber hinaus wichtig? Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Gott zu lieben heißt, Zeit zu haben für ihn. Es ist auch hier wie im menschlichen Leben. Liebe erfordert Zeit. Am Anfang einer Liebe nimmt man sich alle Zeit der Welt miteinander, um mit dem Freund, mit der Freundin zusammen zu sein. Klar, später rücken dann auch wieder andere Dinge in den Vordergrund. Und das ist ja auch gut und richtig so. Dieses Schweben auf den rosa Wolken kann ja nicht ewig andauern. Aber was man am Anfang oft übertrieben hat, kehrt sich später manchmal ins Gegenteil um. So sehr man sich am Anfang Zeit füreinander nimmt, so wenig Zeit verbringt man später bewusst miteinander. Auch für mich bleibt das eine ständige Herausforderung. Angemessen mit der mir zur Verfügung stehenden Zeit umzugehen. Es ist keine neue Erkenntnis, dass alle Menschen pro Tag die gleiche Zeit zur Verfügung haben, 24 Stunden. Entscheidend ist jedoch, wie wir diese Zeit nutzen. Und ich sagte schon, dass es mir nicht immer leicht fällt, hier das Richtige zu tun. Gerade in stressigen Zeiten verliere ich oft den Überblick. Und das führt nicht selten zu einer angespannten Situation in unserer Familie. Wir haben dabei die Erfahrung gemacht, dass es gut und wichtig ist, bewusst gemeinsame Zeiten miteinander zu planen. So verbringen meine Frau und ich hin und wieder auch mal ein Wochenende in einer anderen Stadt, gerne in Köln. Und das muss nicht gleich viel Geld kosten. Oder wir gehen abends mal spontan miteinander essen. Manche Dinge lassen sich besser bereden, wenn man in einer anderen Umgebung ist. Diese kleinen Highlights in unserer Beziehung sind uns wichtig und sie schaffen einen Ausgleich zu den oft alltäglichen Dingen, mit denen wir zu tun und zu kämpfen haben. Wie kann die Zeit gestaltet werden, damit sich Gottes Herz und unser Herz berührt? Eine Zeit, wo wir seine Liebe empfangen und unsere Liebe ausdrücken können. Vor vielen Jahren erzählte mir ein Pastor, jedes Jahr fahre ich eine Woche nach Schweden. Das ganze Jahr über habe ich hunderte von Leuten um mich und stecke in den Terminen und in der Verantwortung. Ich fahre eine Woche nach Schweden, um zu schweigen, um Gott näher zu kommen in dieser Zeit. Jeder empfindet und jeder praktiziert das wohl unterschiedlich. Für mich persönlich haben die Gottesdienste, die wir hier sonntags miteinander feiern, eine ganz besondere Bedeutung. Es ist für mich immer wieder ein besonderes Privileg, mit euch gemeinsam hier zusammenzukommen zum Gottesdienst. Lieder zu singen, gemeinsam zu beten. In diesen Zeiten fühle ich mich Gott sehr verbunden. Manchmal ist es auch wichtig, ganz alleine mit Gott zu sprechen. Hier kann ich Dinge ansprechen, die für euch oder für andere Christen, für andere Menschen in diesem Moment nicht bestimmt sind. Ich bin glücklich, in einer Gemeinde zu sein und euch zu kennen, die wir gemeinsam im Glauben unterwegs sind. Und ich bin froh, ein Teil unseres Hauskreises zu sein, in dem wir auch über persönliche Dinge vertraulich sprechen können. Über die schönen und auch über die schwierigen. Jesus selbst hat es ja gesagt, ihr wisst es, da wo sich zwei oder drei in meinem Namen versammeln, da bin ich mitten unter euch. Das heißt, er ist jetzt auch da. Er ist jetzt mitten unter uns, Annette. Halleluja. 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 Falls ihr möglicherweise den Eindruck gewinnt, dass es mir meistens gut gelingt, Zeit für Gott zu haben, muss ich dies an dieser Stelle einmal richtigstellen. Oft habe ich alles andere als Zeit für ihn. Dann fällt mir das Beten schwer. Oder ich lasse es ganz sein. Manchmal ist Gott für mich richtig weit weg und ich zweifle an ihm und an seiner Macht. Oder ich denke gar nicht an Gott und lasse ihn auch nicht teilhaben an meinem Leben. Eine menschliche Beziehung wäre bei meinem Verhalten wohl längst zerbrochen. Ich staune, wie Gott mir trotz meiner Verfehlungen und der zum Teil wenigen Zeit, die ich ihm widme, immer wieder neu die Hand reicht und mir deutlich macht, ich stehe zu dir und ich lass dich niemals fallen. Auch wenn du, in dem Falle ich, gerade mal wieder gar keine Zeit hast. Ich, dein Gott, stehe an deiner Seite. Ich kann warten. Und trotzdem bleibt es dabei, Gott zu lieben, heißt Zeit für ihn zu haben. Und so komme ich zum dritten Punkt. Gott zu lieben heißt, ich will mit dir lachen und ich will mit dir weinen. Habt ihr schon mal mit jemandem geweint? Ich bin sicher, alle von uns haben schon mal mit jemandem gelacht. Herzlich gelacht. In geselliger Runde ist es herrlich, wenn wir herzlich miteinander lachen können. Mein Schwiegerpapa ist ein Garant für mich, wenn wir zusammen sind, dass ich herzhaft lachen kann. Aber mit jemandem weinen, das ist etwas sehr Persönliches. Es macht deutlich, dass wir in diesem Moment das Gleiche empfinden. Sei es Trauer um einen Menschen, der gestorben ist, einfach gemeinsam empfundener Schmerz. Es ist schon eine Zeit her, da war ich dabei, als zwei mir sehr nahestehende Menschen miteinander geweint haben. Sie haben nebeneinander gesessen und er hat sie in den Arm genommen und beide haben einfach geweint. Dies hat mich in einer ganz besonderen Art und Weise berührt, die ich so noch nicht kannte. Ich bin sicher, dass ich das mein Leben lang nicht vergessen werde. Es zeugt eben auch von großem Vertrauen zueinander, wenn wir miteinander weinen können. Aber am schönsten ist es natürlich, wenn wir vor Freude miteinander weinen. Das gibt es ja auch. Auch hier kann es ausdrücken, dass wir für ein und dasselbe Anliegen das Gleiche empfinden. Was heißt es nun, mit Gott zu weinen und zu lachen? Was heißt es nun, mit Gott zu weinen und zu lachen? Für mich fängt das damit an, dass ich zunächst einmal neu darüber nachdenke, was Gott wichtig ist. Ich will ganz neu fragen, Jesus, was bewegt dich? Was ist dir wichtig? Worüber freust du dich? Und was macht dich zornig? Ich bin sicher, wenn wir ernsthaft fragen, wird er uns darauf antworten, in irgendeiner Art und Weise. Mit ihm weinen heißt, seine Anliegen zu den meinen machen. Was ihm wichtig ist, soll mir wichtig sein oder wichtig werden. Seine Wünsche sollen meine Wünsche sein. Wir lernen so, die Menschen um uns herum mit Jesu Augen zu sehen. Jesus stellt sich stets auf die Seite der Schwächeren. In der Bibel können wir das vielfach nachlesen. Jesus hat ein Herz für die Ausgestoßenen, für die Gebückten, für die Schwachen und die vom Leid gezeichneten Menschen. Mit Jesus weinen und lachen kann so zum Ausdruck unserer Liebe zu ihm werden. Gott zu lieben heißt auch, ihm treu zu sein. Und damit komme ich zum nächsten Punkt. Treu zu sein in guten Zeiten, das ist nicht sonderlich schwer. In einer Freundschaft, in einer Partnerschaft. Aber manchmal kommen wir in Situationen, die zu einer Zerreißprobe werden können. Dies können zum einen ganz banale Dinge sein. Wirklich banale Dinge, die manchmal eskalieren. Aber zum anderen, und dann wird es heftig, wenn zum Beispiel eine schwere, langanhaltende Krankheit sich einstellt. Oder wenn wir unseren Arbeitsplatz verlieren. Dies oder Ähnliches kann eine Beziehung sehr belasten. Und viele Beziehungen gehen daran kaputt. Auch unser Glaube kann dadurch erschüttert werden. Es ist schwer. Es ist schwer, Jesus treu zu bleiben, wenn unsere Gebete anscheinend nicht erhört werden, wenn Erfolg und Gesundheit mir verwahrt bleiben oder auch, wenn mich andere Menschen und insbesondere Christen, wenn sie mich verletzen. Aber diese schlechten, schlimmen Tage und Zeiten wird es geben. Jesus hat seine Jünger und damit uns immer auf diesen Gegenwind vorbereitet. Und diese schwierigen Zeiten, die spüre ich oft in meinem Leben. Nach einem Hoch, nach einer guten Zeit, kommt immer wieder auch eine Niederlage. Eine Zeit, in der ich ein bisschen depressiv bin, in der ich von meinem Selbstvertrauen kaum noch etwas spüre. Jesus hat versprochen, immer bei uns zu sein. Aber er hat nicht gesagt, dass uns diese raue See erspart bleibt. Und manchmal, so habe ich den Eindruck, manchmal kommen wir als Christen möglicherweise öfter in Situationen, die schwierig sind. Gott zu lieben heißt, ihm gerade dann treu zu bleiben. Damit komme ich zum letzten Punkt, der mir wichtig ist. Gott zu lieben heißt, ihn anzubeten, ihm die Ehre zu geben. Im Gottesdienst und an den Singen-Pray-Abenden singen wir oft Anbetungslieder. Einige finden das sicherlich schön. Andere denken vielleicht, na, man muss das ja auch nicht übertreiben. Bei all den Gedanken, die wir uns dazu machen, dürfen wir uns und sollten uns bewusst sein, diese Anbetung und diese Lieder sind nicht in erster Linie für uns. In der Anbetung und in den Anbetungsliedern geht es um Gott. Lob und Anbetung gilt Gott. Nicht allein, aber in allererster Linie. Damit Gott die Ehre bekommt, die ihm gebührt. In der Bibel heißt es, er ist würdig zu nehmen Anbetung, Preis und Lob. Wenn wir ihn anbeten, dann geben wir ihm genau das, was ihm gebührt und was ihm gehört. Mir persönlich helfen die Anbetungsliedern oft in schwierigen Zeiten. Wenn ich wieder einmal spüre, dass es eng wird und dass so eine Angst in mir hochsteigt, wenn diese Angst in mir Raum gewinnt, dann hilft es mir, wenn ich diese Anbetungslieder singe. Deswegen bin ich glücklich, dass ich viel Zeit im Auto verbringe, weil es ist für mich einmal eine Zeit, wo ich ganz für mich alleine bin. Natürlich muss ich auf den Straßenverkehr achten, aber ich bin für mich alleine. Ich kann manchmal Dinge denken, die ich nur dann denken kann. Und ich kann natürlich singen im Auto, was mir zu Hause manchmal verwehrt wird. Wie sagt man? Genau. Lasst mich kurz zusammenfassen. Was kann es heißen, Gott zu lieben? Gott zu lieben setzt voraus, ihn zu kennen. Denkt immer wieder darüber nach, wem kann ich in meinem Umfeld Gutes tun? Wem kann ich Gutes tun? Wem kann ich einen Hinweis geben? Wem kann ich eine Einladung aussprechen? Zum Gottesdienst, zu anderen Veranstaltungen, zum Singen Pray-Abend, zum Hauskreis. Es ist wichtig, ihn zu kennen. Und Gott zu lieben heißt, ihm Zeit zu widmen. Gott zu lieben heißt, ich will mit dir lachen und ich will mit dir weinen. Gott zu lieben heißt, ihm treu zu sein, auch dann, wenn es schwierig ist. Und zu guter Letzt, ihm die Ehre zu geben in Lob und Anbetung. Ja, was heißt es für euch, Gott zu lieben? Welche Dinge sind euch, Annette, was ist dir in diesem Zusammenhang wichtig? Was war früher wichtig? Was ist heute wichtig? Was wird vielleicht morgen wichtig werden für uns? Lasst uns dazu im Gespräch bleiben. Nicht nur jetzt gleich im Anschluss bei einer Tasse Kaffee, lasst uns generell dazu im Gespräch bleiben. Ich bin sicher, es wird unser Leben bereichern. Amen.